Nächsten Juli sind meine Claudia und ich 15 Jahre verheiratet. Ich freue mich. Wir sind schon seit 15 Jahren verheiratet. Für manche ist das vielleicht noch nicht so lang. Für uns, das darf ich so nicht sagen, das kommt es schon so lang vor. Ja? Wir sind 15 Jahre verheiratet und wir freuen uns drauf. Wir sind seit 15 Jahren verheiratet und haben in vielen Dingen uns besser kennengelernt, natürlich in 15 Jahren, und sind in manchen Bereichen auch übereingekommen. In Meinungen, die wir haben, sind uns näher gekommen, in unseren Überzeugungen natürlich, wenn man Zeit miteinander verbringt. Und trotzdem, nach 15 Jahren Ehe, gibt es immer noch Bereiche in unserem Leben, in denen unsere Meinung so auseinandergeht. Immer noch. Und das ist okay. Ich gebe euch zwei Beispiele. Ein Beispiel ist, wie Mann oder Frau die Küche gebraucht. Da gehen unsere Meinungen auseinander. Wenn ich die Küche auf meine Art gebrauche, dann ist das in Claudias Augen nicht immer die beste Art und Weise, das zu handhaben. Umgekehrt, ich habe auch gefahren, umgekehrt, die Art und Weise, wie Claudia den Computer gebraucht, ist in meinen Augen manchmal etwas fragwürdig. Es gibt einfach Dinge, die nach langer, langer Zeit immer noch sehr unterschiedlich sind bei uns als Ehepaar. Und das wird wahrscheinlich auch immer so bleiben. Dass es Meinungen gibt in unserer Ehe, die einfach auseinandergehen. Das ist bei zwei Personen so in einer Ehe. Wie viel mehr ist das so in einer Gemeinde mit vielen Leuten, dass unsere Meinungen auseinandergehen? Wir kommen aus ganz vielen verschiedenen Hintergründen, verschiedene Familienkulturen. Wir haben in dieser Gemeinde auch Leute aus verschiedenen Nationen. Wir haben Leute mit ungarischem Hintergrund, rumänischem Hintergrund, kroatischem Hintergrund, italienischen Wurzeln, holländischem Hintergrund. Wir haben Schweizer, wir haben Deutsche, wir haben Österreicher, wir haben sogar Luschnauer. Und Sie sind die allergrößte Bereicherung, wie Sie liebsten Zuhörer. Das ist nicht so. Und wir kommen aus unterschiedlichen Gemeinden. Das dürfen wir auch nicht vergessen. Wir sind in unterschiedlichen Gemeinden groß geworden, zum Glauben gekommen, gereift in unserem Glauben. Und es liegt auf der Hand, dass wir als CGD Dinge unterschiedlich sehen. Das muss so sein, zwangsläufig, wenn so viele Menschen auf einem Haufen zusammen sind. Und diese unterschiedlichen Meinungen geben natürlich Raum für Konflikte. Und deswegen gibt es auch Gemeindespaltungen, weil wir unterschiedliche Meinungen haben. Raum für Konflikte, und es hat Gemeindespaltungen gegeben in der Geschichte, auch hier in der Gemeindegeschichte Vorarlbergs, weil Meinungen auseinandergehen. Und es ist ja auch wichtig, eine Meinung zu haben, vor allem wenn es darum geht, unser Leben als Gottesdienst zu betrachten. Das ist nämlich das Thema seit Römer 12, das Leben als Gottesdienst. Und wie wir das ganze Leben als Gottesdienst leben, da gehen die Meinungen auseinander. Verschiedene Meinungen, wie das Leben als Gottesdienst aussieht, das ist das Thema, das Paulus jetzt angeht im Römerbrief, das Thema heute Morgen. Und es ist deswegen relevant, weil wir unterschiedlicher Meinung sind, wie das Leben als Gottesdienst aussehen soll. Wir haben unterschiedliche Meinungen zum Beispiel zu Fragen wie, kann ein Christ Soldat werden? Da gehen die Meinungen auseinander. Ist der Sonntag oder der Sabbat tatsächlich etwas Besonderes oder sind alle Wochentage gleich? Könnten wir unseren Gottesdienst auch am Mittwoch feiern? Da gehen die Meinungen auseinander. Sollte ich als Christ meine Kinder körperlich züchtigen oder nicht? Da gehen die Meinungen auseinander. Kann ich meine Kinder Harry Potter lesen lassen oder nicht? Ist es okay, sich tätowieren zu lassen oder ein Piercing zu haben oder nicht? Sollte man während der Anbetung im Gottesdienst aufstehen oder kann man auch sitzen bleiben? Kann ich ins Casino gehen und um Geld spielen, das Gott mir anvertraut hat? Sollte ich als Christ nur zu christlichen Therapeuten oder Seelsorgern gehen? Oder kann ich auch professionelle Hilfe eines Nichtchristen in Anspruch nehmen? Kann ich Fleisch essen, das einem anderen Gott geopfert worden ist? Ja, man würde meinen, bei uns ist das nie ein Thema, oder? Bis vor einigen Wochen unsere ganz lieben türkischen Nachbarn vor unserer Tür gestanden sind, nachdem sie das Opferfest gefeiert haben. Und es ist Brauch, beim Opferfest an 7 Familien Fleisch weiter zu schenken. Das geopferte Fleisch soll verschenkt werden an 7 Familien. Und wir haben uns sehr geehrt gefühlt, dass wir eine dieser 7 Familien waren. Und so standen sie bei uns mit 2 Kilogramm feinstem Kalbfleisch vom Opferfest. Nehme ich das jetzt an? Oder nicht? Ganz plötzlich stehen wir vor vielen solchen Fragen, die das Leben als Gottesdienst betrifft, oder? Zum Beispiel auch Fragen wie, ist es okay, sein Haustier in den Gottesdienst mitzunehmen oder nicht? Wie gehen wir mit verschiedenen Meinungen um in der Gemeinde? Das ist das Thema. Und unterschiedliche Meinungen hat es natürlich auch in Rom gegeben. Dort waren Juden und Heiden zusammen. Und die Juden und Heiden hatten auch verschiedene Hintergründe. Verschiedener könnte es gar nicht sein. Die Juden mit ihren Gesetzen, dem mosaischen Gesetz, darüber, wie man leben soll, wie man essen soll und wie man den Sabbat feiern soll. Und die Heiden in derselben Gemeinschaft, die mit dem Gesetz der Juden überhaupt nichts zu tun gehabt hatten. Und plötzlich lebten diese beiden verschiedenen Gruppen zusammen in der Gemeinde. Und darum schreibt Paulus in diese Situation hinein, wie wir mit verschiedenen Meinungen umgehen sollen in der Gemeinde. Darum schreibt er Römer 14 und 15, ein großer Abschnitt, was uns zeigt, dass es wichtig ist, gut mit diesem Thema umzugehen. Und ich möchte 2 Dinge vorwegnehmen jetzt, nämlich erstens, dass wenn ich von Meinung rede in dieser Predigt, dann rede ich von Gewissensfragen. Wir sehen das in Vers 1. In Römer 14. Paulus redet von Gewissensfragen. Wenn man das Griechische anschaut, könnte man auch übersetzen diskutierbare Meinungen oder Streitgespräche der Meinungen. Dinge, die nicht hundertprozentig eindeutig so oder so in der Bibel dargestellt werden, sondern worüber man reden muss. Dinge, die keine eindeutige Vorgabe haben dafür, wie man leben soll, wo es keine eindeutige Regel für alle gibt, sondern wo es um eine Gewissensfrage geht. Das meine ich mit Meinungen. Und das zweite Ding, das ich vorwegnehmen möchte, ist, dass es hier ein Grundprinzip gibt, das auch gleich deutlich wird in diesem Text, nämlich in Vers 1, dass wir einander annehmen sollen. Vers 1, nehmt den Schwachen im Glauben an. Annahme ist das erste Wort in diesem Text. Wir sehen das auch in Vers 3, Gott hat ihn angenommen, das ist die Begründung dafür. Und eine gute Zusammenfassung haben wir auch in Kapitel 15, Vers 7, wo es heißt, darum nehmt einander an, gleich wie auch Christus uns angenommen hat. Annahme ist das Grundprinzip. Und wenn man ins Detail geht, dann sieht man noch 3 Prinzipien, die uns helfen, das besser zu verstehen, wie das aussieht, diese Annahme. 3 Prinzipien heute Morgen für unser Leben als Gottesdienst in einem Leib mit vielen Meinungen. Und die 3 Prinzipien sind folgende. Ich habe sie auch hier aufgeschrieben, auf das Flipchart. Prinzip 1, stelle deine Meinung vor Gott. Und da fokussieren wir auf Verse 1 bis 12 im Kapitel 14. Du musst es höher tun, ja. Gut. Ja gut, stimmt, ja. Super. Prinzip 1, stelle deine Meinung vor Gott. Verse 1 bis 12 in Kapitel 14. Prinzip 2, stelle deine Meinung nicht über deine Geschwister. Vers 13 bis 23. Und dann Prinzip 3, stelle deine Meinung unter Christus. Kapitel 15, Verse 1 bis 13. Das ist der Weg heute Morgen. Also Prinzip 1, stelle deine Meinung vor Gott. Und Paulus geht davon aus, hier im ersten Abschnitt, dass verschiedene Meinungen da sind in Rom, in der Gemeinde. Und wir sehen hier deutlich mindestens zwei verschiedene Bereiche, in denen die Meinungen auseinandergehen in Rom. Nämlich erstens in Vers 2 sehen wir, wo Paulus sagt, einer glaubt, alles essen zu dürfen, wer aber schwach ist, der isst Gemüse. Das ist der erste Bereich, in dem die Meinungen auseinandergehen. Nämlich, wenn es um das Essen geht und was rein und unrein ist. Und auch in Vers 5 sehen wir so eine Meinungsverschiedenheit. Dieser hält einen Tag höher als den anderen, jener aber hält alle Tage gleich. Hier geht es um Wochentage. Also wir haben die Frage nach dem Sabbat und die Frage nach Essensgeboten, die für Juden sehr wichtig waren damals und für Heiden aber keine Bedeutung hatten. Und deswegen die Meinungen in der Gemeinde, wie man damit umgehen soll, unterschiedlich waren. Und sieh, was Paulus jetzt macht in diesem Text. Paulus sagt nicht, dass alle dieselbe Meinung haben müssen. Das ist nicht, was Paulus sagt. Wir würden jetzt vielleicht erwarten, dass Paulus sagt, okay, ich sage euch jetzt, wer richtig und wer falsch liegt. Und die, die falsch gelegen sind, die entschuldigen sich. Und die, die richtig gelegen sind, die klopfen sich auf die Schulter, weil sie es richtig gemacht haben. Das ist nicht, was Paulus tut hier. Paulus sagt nicht, dass alle dieselbe Meinung haben sollen. Sondern er sagt in Vers 5, jeder sei seiner Meinung gewiss. Heißt das jetzt, dass ein Christ glauben kann, was er will? Dass jeder einfach seine Meinung haben kann und glauben kann, was er will? Das heißt es natürlich nicht. Es ist okay, unterschiedlicher Meinung zu sein, in gewissen Bereichen, in den Gewissensfragen. Und hier in Rom war eine solche Frage, was kann ich essen? Viel Götzenopferfleisch war natürlich im Umlauf dort. Oder ist ein Tag wichtiger als der andere? Paulus sagt, jeder sei seiner Meinung gewiss. Das wäre jetzt ja einfach, oder? Passt, wenn es nicht so schwierig wäre, die Meinung des anderen stehen zu lassen, oder? Wir haben nämlich ein Problem. Ich will nämlich, dass du meine Meinung hast. Und du willst nämlich, dass ich deine Meinung habe. Und so passiert es, dass wir einander verurteilen oder verachten. Weil ich will, dass du meine Meinung hast. Und du möchtest, dass die anderen deine Meinung haben. Und deswegen passieren diese beiden Dinge. Entweder will ich den anderen überzeugen oder ich fühle mich angegriffen durch die Meinung eines anderen. Und das bringt unser Gemeindeleben etwas durcheinander. Und das war auch bei den Juden und den Heiden in Rom so. Sicher hat es einige Streitgespräche gegeben über dieses Thema. Essen, Tage, und das ist der Grund, warum Paulus auch schreibt. Aber sieh, was Paulus sagt in Vers 3 und Vers 4. Er sagt, wer isst, verachte den nicht, der isst. Und wer nicht isst, richte den nicht, der isst. Denn Gott hat ihn angenommen. Hier geht es um Gott, nicht um deine Meinung. Wer bist du, dass du den Hausknecht eines anderen richtest? Er steht oder fällt seinem eigenen Herrn. Wir stehen mit unserer Verantwortung vor Gott, ist, was Paulus sagt. Wir tragen die Verantwortung für unsere Meinungen vor Gott. Also wenn es um Gewissensfragen geht, sagt Paulus, stelle deine Meinung nicht über andere oder vor andere, damit du die anderen deine Meinung übernehmen, sondern stelle sie als erstes vor Gott. Überleg dir vor Gott, warum du tust, was du tust, warum du glaubst, was du glaubst. Vers 6, wer auf den Tag achtet, der achtet darauf für den Herrn. Wer nicht auf den Tag achtet, der achtet nicht darauf für den Herrn. Wer isst, der isst für den Herrn, denn er dankt Gott. Und wer nicht isst, der enthält sich der Speise für den Herrn und dankt Gott auch. Denn keiner von uns lebt sich selbst, keiner stirbt sich selbst, denn leben wir, so leben wir dem Herrn. Und das passt zusammen mit Römer 12, Vers 1. Dass unser ganzes Leben Gottesdienst ist. Alles, was wir tun, soll Gottesdienst sein. Und in all dem, sagt Paulus, sei dir einfach deiner Meinung gewiss, wie du das handhabst. Das Ziel ist, Hingabe und Freude an Gott zu finden. In der Art, wie wir leben. Das ist das Ziel. Für Gott, für den Herrn. Nicht, um die anderen zu überzeugen. Und das ist das erste Prinzip. Stelle deine Meinung Und damit meint man die diskutierbaren Meinungen vor Gott. Das ist das erste Prinzip und nicht gegen andere. Die nächste Frage, die darauf folgen muss, ist, heißt das, jeder lebt einfach nur für sich? Können wir in der Gemeinde einfach jeder sein eigenes Leben leben? Ich mache mein Ding mit Gott, du machst dein Ding mit Gott, ich handhab das so, du handhabst das so. Heißt das, wir können einfach jeder tun, was wir wollen in der Gemeinde? Und die Antwort ist nein. Das können wir nicht in unserer Gemeinschaft als Glaubensfamilie. Denn es gibt noch ein zweites Prinzip, das hier zum Tragen kommt, nämlich stelle deine Meinung nicht über deine Geschwister. Verse 13 bis 23. Und in Vers 13 sagt Paulus, darum lasst uns nicht mehr einander richten, sondern das richtet vielmehr, dass dem Bruder weder ein Anstoß noch ein Ärgernis in den Weg gestellt wird, dadurch wie wir leben. Und Paulus redet hier immer wieder von den Schwachen und den Starken im Glauben. Und Paulus würde sich selbst in diesem Fall als Starker bezeichnen. Schau Vers 14 an. Er sagt, ich weiß und bin überzeugt in dem Herrn Jesus, dass nichts an und für sich unrein ist. Paulus weiß in Christus, dass was er ist, keinen Unterschied macht für sein geistliches Leben und seinen Status vor Gott. Und deswegen sagt er auch, ich bin überzeugt in dem Herrn Jesus. Er ist sich sicher und seiner Meinung gewiss, nämlich dass nichts an und für sich unrein ist. Und das stimmt ja auch theologisch, oder? Wir wissen, dass Jesus selbst alle Dinge für rein erklärt hat. Aus dem Markus-Evangelium zum Beispiel. Theologisch ist es richtig, dass alles rein ist, was wir essen. Aber im Fall der Schwachen sagt Paulus auch in Vers 14, es ist nur für den unrein, der etwas für unrein hält. Es gibt also Geschwister, deren Gewissen aus irgendeinem Grund anschlägt, obwohl die Sache an sich rein wäre, theologisch betrachtet. Und das ist, was Paulus die Schwachen im Glauben nennt. Die eine Sache für unrein halten, obwohl sie rein theologisch betrachtet rein ist. Für sie oder für ihn ist es unrein. Und das bedeutet nicht, wenn er schwach im Glauben ist, dass der Glaube von schlechter Qualität ist. Das ist nicht, was Paulus meint, wenn er von schwach im Glauben redet hier. Das heißt nicht, dass der Glaube von schlechter Qualität wäre. Solange das Objekt des Glaubens Christus ist, ist der Glaube gut genug. Es geht um das Objekt Christus. Nein, was Paulus hier meint, wenn er über den Schwachen im Glauben redet, dann meint er, dass bei den Schwachen einfach die Zuversicht nicht da ist. Dass sein Glaube es ihm oder ihr erlaubt, eine gewisse Sache zu tun oder zu essen. Das ist gemeint damit. Und ich sage das nochmal. Schwach im Glauben meint Paulus, dass einfach die Zuversicht nicht da ist. Dass der Glaube es jemandem erlaubt, eine gewisse Sache zu tun oder zu essen. Und das kann verschiedene Gründe haben. Nehmen wir ein Beispiel her. Nehmen wir an, ich bin zu der inneren Überzeugung gekommen, durch mein Gewissen, dass ich in gewissen Situationen oder in gewissen Gesellschaften keinen Alkohol mehr trinken sollte. Nehmen wir an, ich bin zu dieser inneren Überzeugung gekommen in meinem Glaubensleben, dass ich in gewissen Situationen oder Gesellschaften keinen Alkohol mehr trinken soll. Mein Gewissen überführt mich. Nun, hier kommt Vers 14b und Vers 20b zum Tragen. Vers 14b, da heißt es, es ist für den unrein, der etwas für unrein hält. Und Vers 20b heißt, es ist zwar alles rein, in dem Fall Alkohol, aber es ist demjenigen schädlich, der es mit Anstoß isst oder trinkt. Und wir wissen, dass rein theologisch betrachtet ein Christ Alkohol trinken darf. Es gibt kein Verbot für Alkohol, theologisch betrachtet. Aber es ist für den schädlich, der es mit Anstoß trinkt. Und das ist gemeint mit Schwachheit. Nicht, weil ich Jesus nicht vertraue, sondern weil ich die Zuversicht nicht habe, dass es gut und richtig für mich ist, in gewissen Situationen oder Gesellschaften Alkohol zu trinken. Einfach weil mein Gewissen mir sagt, ich sollte keinen Alkohol trinken. Das Gewissen erlaubt mir hier die Freiheit nicht, die ein Christ theologisch betrachtet hätte. Jetzt nehmen wir an, du bist mein starker Bruder oder meine starke Schwester. Du hattest noch nie Gewissensbisse wegen Alkohol. Du bist mein starker Bruder oder meine starke Schwester. Und du willst mit mir was trinken gehen. Rufst mir an, sagst, Steff, komm mal was trinken miteinander. Angenommen, du weißt um meine Schwäche in dem Bereich. Nehmen wir an, du weißt das. Ich habe mich dir mitgeteilt. Und du hast aber selbst ganz klar die Meinung, dass ein Christ auf jeden Fall Alkohol trinken darf. Nehmen wir an, du sagst, wie Paulus in Vers 14, ich weiß und bin überzeugt in dem Herrn Jesus, dass nichts an und für sich unrein ist, Alkohol in dem Falle. Jetzt könntest du sagen, hey Steff, was ist mit dir? Bist du jetzt unter Pfundis gegangen, dass du keinen Alkohol mehr trinkst oder wie? Bist du gleich gesetzlich worden oder was? Was ist mit dir? Und du würdest mir mit Verachtung begegnen. Deswegen. Und ich hoffe, du stimmst überein, dass das lieblos wäre, mir so zu begegnen in dem Moment. Verachtung. Was ist jetzt mit dir los, ey? Was machst du? Das wäre die eine Reaktion, die Möglichkeit, mir so zu begegnen. Die andere Möglichkeit wäre, dass du deinen Arm brüderlich um mich legst und sagst zu mir, komm Steff, Jesus ist für dich gestorben. Und auf die Sahne trinken wir jetzt ein Bierchen. Es ist doch okay. Jesus hat auch Alkohol getrunken. Komm, du bist doch frei. Und du würdest, weil du überzeugt bist, dass ein Christ Alkohol trinken darf und was theologisch an und für sich auch stimmt, du würdest zwei Bierle bestellen und eins vor meine Nase stellen. Obwohl du weißt, dass ich mit dem Gewissen kämpfe. Und sage, komm, Steff, wir trinken auf die christliche Freiheit. Wäre das liebevoll? Schau, was Paulus sagt in Vers 15. Er sagt, wenn aber dein Bruder um eine Speise willen betrübt wird, so wandelst du nicht mehr gemäß der Liebe. Warum ist das lieblos? Man könnte doch sagen, mein Bruder oder meine Schwester wollen mir doch eigentlich nur helfen, im Glauben stark zu werden und helfen, die christliche Freiheit zu genießen. Das könnte doch auch wirklich die Motivation dahinter sein, oder? Dass ich sage, komm, werde im Glauben stark, Steff, du kannst es, du bist frei. Steff, die Freiheit eines Christen zolle dir. Das könnte die Motivation sein. Dass du meinen Glauben stark machen möchtest. Aber es gibt zwei Dinge zu sagen hier. Nicht du machst meinen Glauben stark, sondern Gott allein macht meinen Glauben stark. Das ist das Erste. Und das Zweite ist Vers 23. Wer aber zweifelt, wer ein Gewissen hat, das belastet ist, der ist verurteilt, sagt Paulus, wenn er doch isst oder trinkt. Wer zweifelt, der ist verurteilt, wenn er doch isst, weil es nicht aus Glauben geschieht. Alles aber, was nicht aus Glauben geschieht, ist Sünde. Du würdest mich nicht stark machen, sondern du würdest mich in die Sünde führen. Und das ist kaum liebevoll. Das Richtige also zu tun, Vers 15 ist, verdirb mit deiner Speise nicht denjenigen, für den Christus gestorben ist. Und Vers 21, es ist gut, wenn du kein Fleisch und keinen Wein trinkst, noch sonst etwas tust, woran dein Bruder Anstoß oder Ärgernis nehmen oder schwach werden könnte. Das ist, was es heißt, in Vers 15, gemäß der Liebe zu wandeln. Das wäre liebevoll. Und vielleicht nervt dich das dann voll, dass du jetzt mit mir kein Bierle trinken kannst. Schon den ganzen Tag hast du auf das Bierle gefreut am Abend. Und jetzt ist der Steff schuld, dass du kannst trinken sollst, der Schwächling. Und dann würde ich sagen, ist es echt so schlimm, dass du jetzt kein Bier trinken kannst? Ist das Beste am Christsein wirklich das Weizen? Es ist gut, sicher. Gott hat uns erfinden lassen. Er hat uns die Rohstoffe dafür gegeben. Natürlich ist ein Weizen das Feins. Klare Sache. Luther hat mir recht gegeben. Aber ist es das Beste an unserem Christsein? An unserer Gemeinschaft? Nein, unser Bestes soll nicht verlästert werden, sagt Paulus in Vers 16. Was ist das Beste, das wir haben? Ein gemeinsames Weizen? Paulus sagt, Vers 16, denn das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Gerechtigkeit, Friede und Freude im Heiligen Geist. Und dein Verzicht auf ein Bier, als der, der stark ist, hat gerade all das demonstriert. Gerechtigkeit, Friede und die Freude im Heiligen Geist. Das hast du als Starker gerade demonstriert, wenn du auf den Bier verzichtest. Vers 18, wer darin Christus dient, der ist Gott wohlgefällig und auch von den Menschen geschätzt. Und so nehmen wir den Schwachen im Glauben an. Ohne anzufangen zu diskutieren, warum jetzt Bier okay ist für einen Christ zum Trinken. Obwohl es vielleicht stimmt. Und umgekehrt, die Meinung nicht über deine Geschwister zu stellen, heißt natürlich für mich als Schwacher auch nicht, die Starken zu verurteilen. Und sie zu verurteilen dafür, dass sie manchmal ein Bier trinken. Ich darf meine Meinung, die ich persönlich in meinem Gewissen als Grundsatz übernommen habe, nicht zum Dogma für alle Christen machen. Das heißt es natürlich auch. Und so heißt das zweite Prinzip, stelle deine Meinung nicht über deine Geschwister, sondern Vers 19, so lass uns nun nach dem streben, was zum Frieden und zur gegenseitigen Erbauung dient. Und vielleicht hat Gott dir jetzt auch gezeigt, dass Bier auch in deinem Leben vielleicht einen weniger prominenten Platz haben sollte. Diese Erfahrung hier, die wir durchdacht haben. Letztes Prinzip, jetzt am Schluss kurz. Stelle deine Meinung unter Christus. Kapitel 15, Verse 1 bis 13. Und Paulus sagt hier in Vers 1, wir aber die Starken haben die Pflicht, die Gebrechen der Schwachen zu tragen und nicht Gefallen an uns selbst zu haben. Denn jeder von uns soll seinem Nächsten gefallen, zum Guten, zur Erbauung. Und das heißt, wenn jemand einen starken Glauben hat, eine klare Überzeugung und kein schlechtes Gewissen hat bei Alkohol, dann hängt das nicht an die große Glocke. Und demonstriere nicht allen deinen starken Glaube, indem du sagst, wow, ich bin frei. Sondern trage die Last des anderen. Das ist, was das heißt hier. Versuch nicht, deinen starken Glauben zu demonstrieren, um den anderen zu helfen. Sondern trage die Last des anderen. Das ist die Pflicht, die wir als Geschwister haben. Und zwar, weil Christus es getan hat. Vers 3. Denn auch Christus hatte nicht an sich selbst gefallen, war stolz auf seinen eigenen Glauben, sondern wie geschrieben steht, die Schmähungen derer, die dich schmähen, sind auf mich gefallen. Und das heißt, lieber lasse ich mich schmähen. Lieber lasse ich mich als Fundi abstempeln, als dass ich meinen Glauben demonstrieren muss und dabei meinen Bruder oder meine Schwester zu Fall bringe. Das ist, was das heißt. Lieber lasse ich mich auch als Fundi abstempeln, weil ich kein Bier trinke, als dass ich durch meinen Glauben, den ich demonstrieren will, meinen Bruder zu Fall bringe. Ich muss meine Freiheit niemandem beweisen. Ich darf sie genießen, aber ich muss sie niemandem beweisen. Sondern ich habe die Pflicht, den Schwachen zu tragen und dafür auf meine Freiheit zu verzichten. Und das tun wir, weil Christus auf seine Freiheit verzichtet hat. Nämlich auf seine Freiheit, bei Gott sein zu können. Er hat auf seine Freiheit verzichtet für dich und für mich. Und deswegen verzichten wir auf unsere Freiheit für den anderen. Und das macht das Evangelium sichtbar. Christus ist nicht gekommen, um uns zu zeigen, wie starker Glaube aussieht. Das wird sichtbar. Aber er ist gekommen, für unseren schwachen Glauben gerade zu stehen. Für unseren Unglauben gerade zu stehen. Und wenn wir so miteinander umgehen, dann demonstriert das Evangelium, was die eine Sache ist, die uns tatsächlich wirklich eint. Zuallererst das Evangelium. Zum Schluss sagt Paulus, der Gott des Ausharrens und des Trostes aber, gebe euch untereinander eines Sinnes zu sein, Jesus Christus gemäß, damit ihr einmütig mit einem Mund den Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus lobt. Darum nehmt einander an, gleich wie auch Christus uns angenommen hat, zur Ehre Gottes. Und das ist ein Gebet, das Paulus hier betet. Das ist ein Gebet, der Gott des Ausharrens gebe euch untereinander eines Sinnes zu sein. Und was Paulus nicht meint mit eines Sinnes ist, dass wir alle die gleiche Meinung haben sollten in diesen diskutierbaren Meinungen. Das ist nicht, was der eine Sinn hier bedeutet, sondern Christusgemäß bedeutet, wir sind eines Sinnes in dem, was uns eint. Im Evangelium und in der Liebe Christi. Die heißt, den anderen höher zu achten als mich selbst. So wird das Evangelium sichtbar. Vers 6, zur Ehre Gottes, das ist das Ziel. Zur Ehre Gottes. Und wir verherrlichen Gott nicht darin, dass wir als Gemeinde, als CGD, in allem immer dieselbe Meinung haben. Sondern wir verherrlichen Gott darin, dass wir trotz unterschiedlicher Meinungen Liebe untereinander haben. Und darum wird die Welt erkennen, dass wir Christi Nachfolger sind. Dass wir in diesen diskutierbaren Meinungen unterschiedlich sein können und doch in Liebe geeint sind. Amen.